Und lass mich ein bisschen bleiben bei diesem ganzen Aspekt von radikaler Hingabe. Ich habe mich auch gerade mit Markus unten unterhalten und wir haben fast eine halbe Stunde über radikale Hingabe gesprochen. So radikale Hingabe an Jesus, leidenschaftliche Hingabe an Jesus, in einem gewissen Sinn ein Fanatismus. Ja, hey, wir haben nichts dagegen, wenn wir von Fanatismus zu sprechen. Wir haben nichts dagegen, wenn es sich um einen Bundesliga-Verein handelt. Ne? Fans. Und natürlich ist es Jüngerschaft mehr als einfach nur ein Fan von Jesus zu sein. Ja? Aber dieses Wort kommt aus diesem Begriff Fanatismus. Vieles ist auch heute in unserer Gesellschaft negativ belegt. Ja? Das ist genauso wie Fundamentalismus. Es wird von der Gesellschaft negativ belegt. Aber die ersten Jünger waren Fundamentalisten hoch 10. Ne? Wenn es das Wort Gottes betrifft, ja? Himmel und Erde werden vergehen, das Wort Gottes bleibt bis in alle Ewigkeit. Ne? Neulich stand ein riesiger Artikel im Stern über Jesus und da hat der Stern versucht, Meinung zu machen, in dem Sinn, dass die Wissenschaft dann jetzt endlich rausgefunden hat, dass das alles ganz anders war. Ja, so ein Quatsch. Wir wissen schon lange, dass es sowieso anders war. Und so Radikalität, Leidenschaft, Fanatismus, Fundamentalismus sind für mich nicht negativ belegt. Ja, lass ich mir nicht gefallen von der Gesellschaft, lass ich mich nicht in irgendeine Ecke drängen. Ja. Wo ich mich gegen wehre, ist Schwärmerei. Ja, wo wir anfangen, für etwas zu schwärmen und das entbehrt jeder Grundlage in unserem Leben. Ne? Auch wir haben Leute natürlich bei uns, wie überall, die gehen auf den Gebetsberg und immediately, sofort erheben sie ihre Hände und preisen den Herrn mit lauter Stimme und dann kommen sie nach Hause und blöken ihre Kinder an und behandeln ihre Frau schlecht. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Oder sie leben ein Doppelleben in dem Sinn, dass sie da diese Leuchter sind in Veranstaltungen, frommen Veranstaltungen, aber auf der Arbeit sind sie keine Leuchter. Da sind sie Armleuchter. Ja? Versteht ihr? Das klafft da so auseinander. Das liegt mir zu tief auf meinem Herzen. Das habe ich verabscheut, als ich aufgewachsen bin. Dieses verfluchte Doppelleben, diese verfluchte doppelte Moral im Leben von Christen. Lass mich das mal ganz deutlich sagen. Ich bin in einem sehr guten Elternhaus aufgewachsen. Ja, meine Eltern haben mich wirklich geliebt. Und ich bin auf der einen Seite in der evangelischen Kirche aufgewachsen und CVJM und dann Freie Evangelische Gemeinde. Das war mein Umfeld. Und als ich ein bisschen anfangen konnte zu denken, und das war sehr früh, dann habe ich sehr schnell gesehen, was man natürlich als Nicht-Christ auch sehr schnell sieht, nämlich das, was nicht richtig ist. Hast du schon mal gemerkt? Wir realisieren zuerst immer das, wir nehmen zuerst immer das wahr, vor allen Dingen, wenn man jung ist. Und ich glaube, das ist etwas Gutes von Gott. Dass wenn man jung ist, dass man auch die Dinge schärfer wahrnimmt als so eingelullte Erwachsene. Ja? Die so einen ganz bestimmten Lebensstil, so einen bürgerlichen Lebensstil schon eingelullt sind. Dass junge Leute die Konturen schärfer erkennen zwischen Lüge und Wahrheit. Wahrhaftigkeit. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Deswegen haben junge Leute meistens einen ausgeprägteren Gerechtigkeitssinn. Ob der da dann immer richtig mit umgegangen wird, ist eine andere Sache. Aber man hat das. Und ich sah, mein Jugendleiter hielt mir Predigten und Vorträge. Und dann abends, wenn wir auf einer Freizeit dann alle schliefen, dann gingen die irgendwo hinter so einem Busch, hinter so einem Berg und haben sich die Hucke vollgesoffen und gequalmt. Und das habe ich nicht zusammengekriegt. Und da war jemand in der Ältestenschaft und die waren unsere Nachbarn und ich habe gesehen, wie der mit seinen Kindern umging und mit seiner Frau umging. Und das habe ich nicht zusammengekriegt. Und da war ein Pastor, der hat meinen Vater besucht, als er krank war. Und das Erste, was er gemacht hat, als er in unsere Wohnung kam, ich habe damals die damalige wilde Musik gehört auf meinem Plattenspieler. Und da ging es gerade yeah, 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 ziemlich laut, habe ich aufgedreht, er kam rein. Das Erste, was er machte, mit einem Wutausdruck in seinem Gesicht, wie ich ihn kaum kannte bis dahin, der hat einfach die Nadel von dem Plattenspieler bock und hat das als Teufelsmusik abgehakt und ließ mich dann da stehen und hat sich bei meinem Vater beschwert, was ich für Musik höre. Dann denke ich, wow, das hat mich abgehalten vom Reich Gottes. Ja? Diese doppelte Moral. diese doppelte Moral, auf der einen Seite den Frommen raushängen lassen und auf der anderen Seite durch das Verhalten im Leben eine ganz andere Botschaft vermitteln. Möge uns Gott davor bewahren. Ich rede hier nicht von Perfektionismus. Ich rede hier nicht von einer Vollkommenheit, die es hier auf dieser Erde nicht gibt. Aber bei vielen Christen ist der Vollkommenheitsstandard einfach zu niedrig. Ja, der ist einfach zu niedrig. Ich habe neulich noch jemanden kennengelernt, muss dir vorstellen, ein Christ, der hat gesagt, ich predige den Leuten die richtigen Sachen. Und ich dachte, also das kann nicht wahr sein, du predigst Leuten. Ja. Und dann sagt er im nächsten, als wenn er meine Gedanken erraten hätte, sagt er, und dann sage ich ihm, aber schaut nicht mein Leben an. Ja, mein Herr, ja, ich predige den Leuten die richtigen Sachen und dann sage ich, und dann, da fühlt er sich noch besonders gut bei, ja, weil er wusste um die ganze doppelte Moral von vielen Christen und er wollte dann besonders ehrlich sein und sagt, und schaut nicht mein Leben an. Und Paulus hat gesagt, folgt mir nach. Das ist radikal. Wer traut sich das heute noch zu sagen und bei wem ist es dann auch belegt durch sein Leben? Folgt mir nach. Mach du das so, wie ich das mache. Folge Jesus so nach, wie du das in meinem Leben siehst. Die Bibel sagt ganz klar, ohne Heiligung wird niemand Jesus sehen. Und ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Darum geht es in unserem Leben. So diese radikale Hingabe, durch die der Vater im Himmel verherrlicht wird. Alles auf eine Karte setzen. Als ich mich bekehrt habe, ich wusste überhaupt nicht, wie man Jesus nachfolgt. Ich war 10 Jahre außerhalb der Kirche. Ich habe sie ganz bewusst verlassen. Ja? Also ich empfehle sogar manchen Christen abzufahren. Ja, ich versuche sie nicht auf Biegen und Brechen zu halten. Ich empfehle allen, auch dir, tu das, was auf deinem Herzen ist. Aber das von ganzem Herzen. Und wenn auf deinem Herzen ist zu sündigen, dann tu das. Desto eher wirst du wahrscheinlich in die Hände des gewaltigen Gottes fallen, der durch und durch Gnade ist und der dich liebt. Die ärmsten Christen oder die ärmsten Menschen, die ärmsten Menschen sind doch die, die versuchen, beide Welten gleichzeitig zu genießen. Das ist so ein Frust. Die können die Welt nicht richtig genießen, die können das Leben mit Gott nicht richtig genießen. Jemand hat das mal geprägt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, aber total. Ja, aber total. Ja, wow. Und dann war ich an dem Punkt, als ich 14 Jahre alt war, werde ich nie vergessen. Es gibt so Momente in meinem Leben, die werde ich nie vergessen. Das sind unvergessliche Momente. Wo ich das erste Mal in meinem Leben freiwillig ein Gebet gesprochen habe. Alles andere war erzogen. Ich musste das irgendwie tun. Das gehörte in unsere Familie. Das gehörte in das Umfeld, wo ich aufgewachsen bin. Aber da habe ich das erste Mal ein Gebet gesprochen. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, was ich nicht glaube, dann kannst du dich bei mir bemerkbar machen. Tschüss. Das war das erste Gebet. Das Gebet hat Gott mehr gefallen, wie die erhobenen Hände von Tausenden von Charismatikern. Wie das Zungengeplapper von Tausenden von Pfingstlern und Tausenden von halbgebackenen Christen, die mit ihrem Mund da sind und mit ihrem Leben da. Glaub mir das. Gott schaut auf unser Herz. Er schaut nicht auf unsere Formel. Er schaut auf das, was in deinem Innenleben vorgeht. Das Reich Gottes ist eine Herzensangelegenheit. Es geht nicht über die Birne. Das Reich Gottes fängt hier an. Und nur ein Beispiel dafür, als Petrus das erste Mal gepredigt hat, was hat er da gemacht? Da hat er erklärt, was sie erfahren hatten. Da ging eine Erfahrung voraus und er hat dann in der Predigt erklärt, was sie erfahren hatten. Und dann lesen wir, und es ging den Menschen durchs Herz. Und wir leben in einer postmodernen der Aufklärung und so weiter und so weiter. Wir leben auf dieser Ebene. Und es gibt so viele Menschen, die von Jesus gehört haben, die alles über Jesus wissen oder fast alles über Jesus wissen, die Bibel, ich kenne so viele, die Bibel besser kennen als ich. die besser um die Dinge des Reiches Gottes Bescheid wissen als ich, aber sie haben keine Ahnung von Gott. Und sie sind so weit entfernt von Gott wie die Sonne von der Erde. Und ich weiß das einfach aus Erfahrung. Als ich das erste Mal habe ich einen Evangelisten gesehen vor vielen Jahren, der hat gepredigt in einer frommen Versammlung. Da waren ungefähr 2000, dachte ich, willige Christen, die mehr wollen und die schon einen bestimmten Standard haben mit Jesus. Und da hat der Evangelist gepredigt und ich habe mich die ganze Zeit geärgert und dachte, ist der nicht sensibel genug? Hier sitzen nur Christen und der evangelisiert uns. Ja, der evangelisierte uns, als wenn wir die blutigsten Heiden auf der ganzen Welt gewesen wären. Und dann macht er einen radikalen Aufruf, wie ich ihn in der Mongolei mache. Ja, wurde wirklich. Und dann sagte er, und der Geist Gottes zeigt mir, dass hier mindestens die Hälfte überhaupt nicht von Neuem geboren ist. Das waren Leute, die mit einer Inbrunst die neuesten Anbetungshits gesungen haben, eine Stunde vorher. Das waren Leute, die den schönsten Zungengesang kreiert haben, den ich mitgehört habe. Das waren Leute, die schon einen gewissen Weg hinter sich hatten. Und der macht so eine Aussage. Und dann dachte ich umso mehr, dass der nicht sensibel ist für die ganze Situation. Ich dachte, der treibt sich immer auf dem Missionsfeld rum und jetzt verwechselt er uns. Ne? Aber in der Tat, entweder bist du ein Missionar oder du bist das Missionsfeld. Ja? Dazwischen gibt es ja nicht mehr. Und als dann die Hälfte aufsprang, der musste nicht hervorquälen aus den Sitzen. Die sprangen auf und rannten nach vorne und warfen sich auf die Erde und haben unter Tränen haben die Zerbruch erlebt. Da ist mir damals ein Kronleuchter aufgegangen. Da dachte ich, hat es damit zu tun vielleicht, wenn du die doppelte Moral siehst in der Gemeinde Jesu. Dass da die Gutwilligkeit ist. Ja, die ist da. Aber wenn du nicht wirklich geboren bist aus dem Heiligen Geist, wie willst du das leben? Wie willst du den Standard leben, der im Leben Jesu zu sehen ist? Wie willst du das machen? Das geht nicht mit Liedern. Das geht auch nicht mit Zungenbeten. Und das geht auch nicht mit regelmäßigem Gemeindebesuch und Bibellesen und Zeiten des Gebets, Konferenzen besuchen. Das schaffst du nur, wenn du wirklich aus dem Heiligen Geist geboren bist, von neuem geboren bist und da wirklich etwas Neues in deinem Leben passiert und dich wirklich ganz mit Haut und Haaren unter die Herrschaft Jesu treibt. Deswegen ermutige ich ermutige Menschen, das zu tun, was auf ihrem Herzen ist. Es ist ein schlimmer Zustand, wenn man als Mensch in der frommen Szene zu Hause ist und ist nicht wirklich glücklich. Alles ist mehr muss, sollte, Pflicht. Alles ist nur so eine Hingabe, die keine Befriedigung und auch keine Befriedung des Herzens bringt. Was ist das für ein Stress? Und weißt du, ich sage das zu Drogenleuten. Weißt du, da quält sich da einer 3 Monate im Wiedenhof rum. Dann sagt er, weißt du was, das ist alles ein Käse. Du machst uns Stress, du machst dir Stress, wir machen dir Stress. Ja, ist alles eng und Mann, geh doch. Und er, was? Ich sage, geh. Schmeißt du mich raus? Ich sage, nein. Ich ermutige dich, das zu tun, was du wirklich tun möchtest. Und dann sagt er, ich weiß genau, dass ich wieder kippe. Ja, ich weiß das auch. Ja, ich weiß das auch. Und ich komme wahrscheinlich ins Gefängnis. Und ich sage, ich weiß das auch. Aber was willst du denn tun? Willst du das leben, was wir leben? Und dann kam es, habe ich ihn gehabt. Ne? Nein! Sage ich, Halleluja. Ich fühle mich nicht verletzt dadurch oder bedroht oder was weiß ich nicht alles. Und ich sage, guck, das ist dein Herz. Dann sagt er, dann packe ich jetzt meine Sachen. Ich sage, gut. Ich sage, ich bringe dich sogar noch zur Autobahn. Habe ich ihn ins Auto gepackt, zur Autobahn. Und dann sagt er zu mir, weißt du, eins weiß ich aber auch. Ich sage, was denn? Dass ich vorher wusste ich nichts von Gott. Jetzt weiß ich von Gott. Und jeden Schritt, den ich tun werde, mache ich bewusst von Gott weg. Ich sage, ja, stimmt. Aber tu das, was auf deinem Herzen ist. So hat er sich dahingestellt, ich bin gefahren, nichts mehr von ihm gehört. Eines Tages bekomme ich einen Brief, anderthalb Jahre ungefähr später, aus Delhi in Indien. Aus Delhi, was war seine Geschichte? An dem Tag ist er bis an die französische Grenze getrennt, ohne ein Pfennig Geld. Dann ist er in eine Kneipe gegangen und hat rumgeschnorrt und hat sich da einen Schwips getrunken, sich angeheitert, zum vollen Besäufnis, hat es nicht gereicht. Dann kommen da Rekruteure von der Heilsarmee, Fremdenlegion. Und bequatschen ihn und er unterschreibt einen Vertrag für die Fremdenlegion und kassiert 500 Mark. Und besäuft sich voll und geht ins Bordell. Und am nächsten Morgen wacht er auf in seinem ganzen Kladderadatsch. Von nun an fühlt er sich immer schlecht, weil er genau weiß, jeden Schritt, den er tut, macht er von Gott weg. Jetzt kannst du vielleicht eine Zeit lang durch einen Vollrausch kannst du das vielleicht unterdrücken. Aber das Ding kommt immer wieder hoch. Und er sieht seinen Vertrag und denkt, ach du Scheiße, Entschuldigung. Aber ne, das war wortwörtlich auf sein, und er schrieb mir den Brief in seiner Sprache. Und dann alles nur keine Fremdenlegion. Also hat er sich wieder an die Straße gestellt und fing an zu trampen und ist nach Delhi gekommen. In Delhi ist er wieder an Heroin gekommen. Und dann lag er im Sterben in so einem Slum-Gebiet. Und dann kommen zwei Missionare von Jugend mit einer Mission und finden ihn da. Abgemagert bis auf die Knochen. Hoch heroinabhängig bis über die Haarspitzen. Und sie können ihn gar nicht erreichen. Was sie gemacht haben, sie haben ihm so ein Adressenkärtchen gegeben von ihrem Zentrum da in Delhi. So nach 2-3 Tagen war ihm so elendig. Er wusste, er liegt im Sterben. Und er sucht irgendetwas an seiner Kleidung und er findet diese Karte. Das ist auch Gott. Ja. Und dann irgendwie mit der letzten Kraft findet er dieses Haus in Delhi. Kannst du dir das vorstellen? In Delhi ist eine riesige Stadt. Und dieses Haus war in einem Viertel, wo wohlhabende Leute lebten. Und er kommt quasi da rein, er fällt in die Haustür. Und die nehmen ihn, setzen ihn dahin und hatten gerade so einen Hauskreis oder sowas. Und was gerade so dran war, jeder sollte eine Bibelstelle laut lesen. Und sie drücken ihm eine Bibel in der Hand und keine Ahnung, was macht man mit Heroinabhängigen, die fast sterben, ne? Ja. Lass eine Bibel lesen, ne? Und so einer nach dem anderen und das Wort Gottes wandert so rum und das Wort Gottes wandert so rum und das Wort Gottes hat eine Power. Und irgendwie kriegt er ein bisschen Power und schlägt einfach so seine Bibel auf. Und dann liest er seinen Konfirmationsspruch. Pong! Und er hat sich dieses Wort vorgelesen und wie aufgewacht. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Die haben ihn aufgepäppelt und er schrieb, und jetzt bin ich Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission. Und ich wollte dir sagen, es war gut, was du damals gemacht hast. Es war gut. Jetzt will ich mit aller Radikalität Jesus folgen. Jetzt weiß ich, worum es geht. Ich danke dir und ich danke Gott. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt ist er Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission. Was man so alles weiß, wenn man länger Christ ist, ne? Da wusste ich natürlich, eigentlich müsste er auch sein Leben in Ordnung bringen. Eigentlich müsste er sich auch bei seiner Familie entschuldigen, das Verhältnis zu seinem Vater in Ordnung bringen, Dinge wieder gut machen, wo er gestohlen hat, wo er vor der Polizei auf der Flucht ist und wahrscheinlich Haftbefehl noch gültig, wenn er nach Deutschland kommen will. Eigentlich müsste er das alles in Ordnung bringen. Ich habe ihm das nicht geschrieben, dass er das tun soll. Ich habe ihm geschrieben, ich freue mich, dass du mit dem Herrn gehst und bleib dran. Und er schrieb mir immer Briefe und noch mehr Mitarbeiter und so viele Leute haben sich bekehrt. Und ich dachte, ja. Und dann schrieb er, und jetzt werde ich der Leiter von unserem Haus in Nepal. Und ich dachte, ah. Ja, wenn du etwas leitest im Reich Gottes und hast deine Vergangenheit und deine Gegenwart nicht im Griff und geheilt, du wirst nur Leute verletzen. Denn du prägst nicht Leute durch das, was du sagst, sondern durch das, was du bist. Und dann preis dem Herrn. Ich habe fast einen Satz gemacht, da kam dieser Brief aus Delhi, bevor ich nach Nepal gehe. Ich habe gehört, du predigst in Amsterdam, dann und dann, dann kann ich ein Gespräch mit dir haben. Ich bin auch in Amsterdam. Dann haben wir uns auf einem Schiff getroffen und dann sagt er, bevor ich in dieses Haus nach Nepal gehe, muss ich mein Leben in Ordnung bringen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber vermutlich wirst du dann nicht so schnell nach Nepal kommen. Sagte er, vermutlich, aber wie du weißt, habe ich denselben Gott wie du. Und ich dachte, gut. Und ich habe diesen Ruf, dieses Haus in Nepal zu übernehmen, und zwar nicht erst in 2 Jahren. Ich soll es dieses Jahr noch übernehmen. Und er hat systematisch bei der Familie angefangen, bis hin zu den ganzen kriminellen Delikten, Gesetzesbrüchen, hat er systematisch das Feld aufgerollt und alles ans Licht gebracht. Und systematisch hat er die Gnade Gottes erlebt. Und er war noch im selben Jahr in Nepal und hat dieses Haus übernommen, hat Leitung übernommen. Halleluja. Und heute ist er ein fantastischer Mann Gottes mit seiner Familie in Australien und er ist auf dem Weg. Mein erstes Gebet war, Gott, wenn es dich gibt, was ich nicht glaube, kannst du dich bei mir bemerkbar machen. Ich dachte, Gott ist etwas für alte Leute, die nicht wissen, wie sie sterben sollen. Naja, und dann, so habe ich mir das vorgestellt, als junger Mensch, so, wenn man 30 ist und so, und dann auf den Seich zugeht mit 30, das fand ich schon sehr alt. Ja, du glaubst gar nicht, wie alt du auf Teenager wirkst. Bei mir ist das anders, ich bin ein professioneller Teenager, aber so normalerweise. Normalerweise ist das so. Und ich dachte, 30. Und dann, als ich 15, 16 wurde, dann wusste ich, mit 30 ist eh alles aus. Ne? Trau keinem über 30. Mach das ja nicht. Und ich dachte, das ist was für alte Leute, die nicht wissen, wie sie sterben sollen. Oder es ist für all die Leute, die eh sowieso mühselig und beladen mit Minderwertigkeitskomplexen sind. Und was anderes brauchen als das, was wir normalerweise so brauchen, was einen normalerweise so fasziniert. Und dann mein nächstes Gebet war 10 Jahre später. Auch freiwillig, ja nicht ganz. Da war ein Leidensdruck hinter. Ja, wir müssen uns ja schon fragen, warum haben wir uns bekehrt? Sich zu bekehren aus einem Leidensdruck ist legitim. Weil Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das, was ihm die fromme Welt damals vorgeworfen hat, war ja, er ist ein Freund von Sündern, Prostituierten, Zöllnern und all diesen üblen Menschen. So, es ist legitim, sich aus einem Leidensdruck zu bekehren. Man ist krank, man ist gebunden, man ist dämonisiert, man blickt nicht mehr durch, man ist psychisch daneben. Was auch immer, alles bricht unter dir zusammen, etc., etc. Rock. So, man bekehrt sich aus einem Leidensdruck und Jesus begegnet dir auch als Arzt. Und ich betete das damals auf einer Drogenparty, nicht in der Kirche, nicht nach einer Predigt von irgendeinem Evangelisten, sondern ich merkte, mein Leben ist zu Ende. Das war deutlich. Will ich nicht so näher darauf eingehen. Und ich betete auch in meinem Herzen. Ich habe beide Male nicht einmal meinen Mund geöffnet dafür. Deswegen, das Herz ist so wichtig. Und unser Herz ist ein Schlitzohr. Ich weiß nicht, wie viel tausendmal der Begriff, das Wort Herz in der Bibel vorkommt. Der größte Betrug kommt nicht von außen in uns hinein, der größte Betrug kommt von innen. Deswegen Erlösung, Errettung meint die Gewinnung des ganzen Herzens für Gott. Mit dem Herzen unter die Herrschaft Jesu. Das ist Bekehrung. Dass die Dinge des Reiches Gottes nicht mehr Zwang ist, Druck, Pflicht, ich muss das tun. Wenn das Herz gewonnen ist, will ich das tun. Und dann suche ich einen Weg, um das, was ich tun will für Jesus, zu erreichen. Es gibt dieses Sprichwort in der Gesellschaft, könnte fast aus der Bibel kommen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wo das Herz etwas will, bekommt es das auch. Und wenn es uns erlöst ist, wenn es unerlöst ist, dann wird es das durch Manipulation versuchen. Oder es wird, ne, man gebraucht die Ellbogen und stößt alles links und rechts an die Seite, um das zu bekommen, was ich will. Und wenn eine unerlöste Ehefrau etwas von ihrem Mann will, dann kriegt sie immer Migräne. Oder sowas Ähnliches. Das unerlöste Herz sucht sich da auch seinen Weg. Das erlöste Herz sucht sich auch seinen Weg. Aber dieser Weg ist nicht, andere zu manipulieren oder andere umzustoßen, sondern es sucht den Weg, das Herz sucht sich den Weg zu Gottes Herz. Und versucht die Pulsschläge, das Leben aus Gott in seinem Herzen aufzunehmen, damit es identisch wird. Und deswegen ist es nicht so sehr wichtig, was so formell alles läuft. Obwohl, ich weiß schon, ne, ich habe Leute gesehen, da dachte ich, Mann, die sehen so unerlöst in der Anbetung aus. Weiß ich, ich war mal in der Mongolei. Wir sind da oft in der Mongolei und wir hatten eine Konferenz und einer unserer Mitarbeiter, ein ehemaliger Drogenabhängiger aus Wien, wirklich ein Todeskandidat, gewaltige Wunder, ist jetzt heute Gefängnismissionar in der Mongolei, gründet in jedem Gefängnis eine Gemeinde. Und der hat so viel Gnade da und so viel Erfolg. Und dann in dieser Konferenz schaffte der so, weiß ich nicht, 15, 20 Strafgefangene in diese Konferenz, die sich bekehrt hatten. Und dann haben wir so einen prophetischen Eindruck gehabt, dass Gott unter den Mongolen Worshipper, prophetische Worshipper freisetzen wollte. Und dann kam unter anderem einer aus dem Gefängnis nach vorne und so, meine Frau sang über den allen, so prophetisch, hat sie gesungen über den Leuten. Und überall passierte was. Die Kraft Gottes kam und brachen zusammen, weinten, lachten, fingen an zu singen. Aber bei diesem Mann aus dem Gefängnis passierte so gut wie gar nichts. Der stand da, eher wie vom Donner gerührt, aber nicht wie vom Heiligen Geist berührt. Ja, so stand er da. So dachte ich, Herr, was ist mit dem? Sagt der Geist Gottes, geh runter und bete mit ihm, mit Handauflegung. Ich betete mit Handauflegung, nichts passierte. Und ich dachte, Herr, habe ich da irgendwas falsch gehört? Er sagte, nee. Und jetzt nimm seine Hände und reiße sie in die Luft. Ganz nach oben. Und ich dachte, was? Ha, also Herr, warum in aller Welt? Die Formen sind nicht wichtig, das Herz ist wichtig. Und der Geist Gottes sagte zu mir, reiß die Hände hoch und ein Wunder wird in seinem Herzen passieren. Ich nahm seine Hände. Du, ich kann dir sagen, ich dachte, ich hätte verrostete Eisengelenke in der Hand. Wirklich. Das war sowas von hart. Das brauchte viel Anstrengung. Und ich drückte seine Hände mit aller Gewalt in die Luft. Und im letzten Moment, boom, dann stand er da. Und in dem Moment fiel der Heilige Geist auf ihn. Und er fing an zu prophezeien und zu singen. Jetzt ist es einer, der die schönsten Lieder in der Mongolei schreibt. Manches Mal benutzt Gott dann auch, ich habe schon die verrücktesten Sachen machen müssen. Was? Da war so ein Typ, das ist mir so peinlich, ne? Weil wenn das einer bei mir machen würde, ja, so, das ist mir sowas von peinlich. Einmal stehe ich vor einem Mann und der Heilige Geist wirkt im ganzen Saal und die Leute rollen und lachen und alles Mögliche und manifestieren und boah, die Kraft Gottes da. Und da ist auch dieser Mann und er steht da wie so ein typisch deutscher Eiche, ne? So, nichts kann mich erschüttern, auch nicht Gott. So ungefähr stand er da und ich betete für ihn, hatte den Impuls, dahin zu gehen. Ich bete nicht für jeden. Komm nicht zu mir am Ende, bitte bete noch mit mir. Tue ich sowieso nicht. Und wenn ich mich mal dazu hinreißen lasse, weil ich mich nicht traue, Nein zu sagen, und ich dann bete, passiert nichts. Aber da hatte der Heilige Geist mir gezeigt, ich soll für den beten. Versteht ihr, ich rede auch immer wieder von den Sachen in die Werke Gottes hineinfinden, die er für uns vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Jesus hat nichts maschinell gemacht, nichts schematisch gemacht, ja? Boah, wie wir das, so alles so wie so eine Maschine. Es gibt keinen Trick, wie man die Kraft Gottes in das Leben anderer Menschen hineinbekommt. Es gibt keinen Trick. Es ist nicht die Form des Aufrufes. Es ist nicht die Form des Gebetes. Es ist nicht, man, der macht das so und hat Erfolg und der macht das so und der sagt immer, Heiliger Geist, komm. Ja, du kannst tausendmal sagen, Heiliger Geist kommt. Alles, was kommt, ist Depression, ne? Aber kein Heiliger Geist. Unter Umständen, ja? Und dann bete ich für diesen Mann und er hat auch wieder dieses Empfinden, habe ich falsch gehört? Habe ich falsch gesehen? Und Gott sagte, nein, bete. Und dann sagte der Heilige Geist, und jetzt schlag ihm in den Bauch. Das war sowas von peinlich, wa? Und dann habe ich ihn so ein bisschen so liebevoll getätschelt. Und sofort sagte der Geist Gottes, ich habe gesagt, schlag ihm in den Bauch. Ich habe nicht ausgeholt, aber ich habe ihn mächtig in den Bauch geschlagen. Der ist so getatscht worden vom Geist Gottes. Der hat so einen Durchbruch gekriegt im Heiligen Geist. Der fiel zu Boden. Der konnte nicht, von der Wucht des Schlages nicht. Aber der, ich bin nicht so stark. Der fiel zu Boden. Der lacht. Der rüttelte sich und schüttelte sich. Und bock, bock, bock. Ich dachte gleich, bricht er sich alle Knochen. Der hat den Durchbruch seines Lebens erlebt. Der hat wieder gesagt, so bin ich Gott noch nie in meinem Leben begegnet. Du lachst. Es hat hier in dieser Region einen Heilungsprediger gegeben in den 50er Jahren. Das war der letzte gesalbte Heilungsprediger, den wir in Deutschland hatten. Hermann Zeiss, der Gründer der Ecclesia-Bewegung. Oder beziehungsweise er hat die gar nicht gegründet. Seine Jünger haben die gegründet. Die haben dann eine Kirche aus der Bewegung gemacht. Und damit war, naja, und so weiter. Der stand und predigte und da haben sie auch, die haben die Schwerkranken auch alle zu ihm geschleppt. Hier in Deutschland, in Schweden, überall haben sie Kranken zu ihm gebracht. Und dann predigte und da liegt einer auf der Bahre und der Geist Gottes sagt, heile den. Und er hat ein bisschen rumgepredigt und dann plötzlich springt er auf den zu, reißt den an der Hand. Ich meine, der hat den gerissen. Reißt ihn auf und schreit volles Rohr. Steh endlich auf, du fauler Sack, im Namen Jesus und geh! Der Kerl, fuck! Der ging nicht, der rannte eine Runde nach der anderen. Die Leute alle auf den Beinen. Yeah! Halleluja! Manchmal ist das so strange, was Gott tut. Manchmal ist das so absolut strange. Es ist so wichtig, dass wir den Impulsen des Herzens nachgehen. Und weißt du, Jesus, mittlerweile war bekannt, dass er Wunder getan hat. Ne? Mittlerweile war das bekannt. Und dann kommt dieser Blinde zu ihm. Von Geburt an blind. Und seine Jünger natürlich, ne, gut gelehrt in der Gemeinde, stellen die richtige theologische Frage dem Herrn. Herr, wer hat gesündigt? Er, sein Vater oder seine Vorväter, geistliche Analyse und dann, und Jesus, weder er noch seine Vorfahren. Das ist alles in seinem Leben, damit die Werke Gottes offenkundig werden, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Und der Blinde steht da vor ihm und der Blinde hat natürlich gehört, wie Jesus das macht. Ne? Legt die Hände auf, manchmal salbt er mit Öl, manchmal spricht er ein Wort und dann steht er da voller Erwartung vor dem Herrn. Ne? Das macht Jesus. Holt so richtig aus. Zack. Spuckt auf die Erde. Macht so einen Brei. Schmierschlamm. Ne? Und der Blinde steht da so in seiner religiösen Erwartung. Jetzt empfange ich gleich das Wort des Herrn. Ne? Und dann. Ne? Und dann auf einmal. Pop. Hunderte von Leuten drumherum. Hat er den ganzen Matsch mitten im Gesicht hängen, schwerpunktmäßig auf seinen Augen und dann empfängt er das Wort des Herrn. Geh zum Teich Siloah und wasch dir mal das Gesicht. Das war unser Herr Jesus. Wusstest du, dass unser Herr Jesus auf die Toilette gehen musste? Wusstest du das? Wusstest du, dass er ab und zu mal eine Dusche brauchte? Wusstest du, dass er genauso nach Schweiß gerochen hat wie du und ich, wenn er gearbeitet hat? Wusstest du, dass unser Herr Jesus ganz Mensch war? Hey, alle Religiosität weg. Der Typ, wie hättest du dich gefühlt? Ich hätte mich total vereinbart gefühlt. Absolut, ja. Er macht mich dreckig und ich soll mich waschen. So war das. Er macht mich dreckig. Aber er ging. Er ging. Er stand nicht da. Oh, das ist extrem. Was ist denn das für ein Haufen? Also, liebe Zeit, also das, hat das was mit Kirche zu tun? Das ist aber ein Typ. Das soll der große Heilige sein in unseren Tagen hier, der große Prophet. Er ging. Er ging. Und weißt du, im Glauben zu gehen, heißt es, solche Sachen zu durchleben. Wirklich zu durchleben. Wo du denkst, das hat eigentlich fast gar nichts mit Gott zu tun. Und er ging, und er ging, und er ging, und er kam zu dem Wasser. Und er hatte sich gewaschen. Und plötzlich, oh, wer ist denn das im Wasser? Wer ist das denn? Und das erste Mal konnte er sehen. Und er hat nicht sofort registriert, dass er sein Gesicht gesehen hat. Und er war vollkommen gesund. Er war vollkommen geheilt. Ist Jesus? Jesus ist strange. Absolut. Da kommt Jesus in diese Region, wo dieser dämonisierte Gerasener war. Und die Liebe Gottes ist die größte Kraft im ganzen Universum. Die Liebe Gottes ist stärker als der Tod. Und die Dämonen konnten diesen Mann nicht abhalten, auf Jesus zuzurennen. Keine Macht der Welt in dem Moment konnten diesen Mann mehr aufhalten, auf Jesus zuzurennen. Und was er von sich gibt, ist ein religiöses Bekenntnis. Dämonen können manchmal so religiös sein. Dämonen formulieren geistliche Wahrheiten. Und es braucht heutzutage brauchen wir als Christen mehr Unterscheidung als je zuvor. Mehr als je zuvor. Weißt du, neulich waren, jetzt provoziere ich dich mal vielleicht sogar, aber das macht gar nichts. Neulich waren mal unsere, schon ein paar Monate her, eigentlich schon über ein Jahr her, waren unsere jungen Leute, da ging nichts mehr mit dem Heiligen Geist. Da ging nichts mehr. Da kam keine Erfrischung mehr, keine Freude, keine Manifestation. Da ging nichts mehr. Und nach einer Zeit haben sie es auch registriert. Und dann haben sie gebetet. Herr, mehr von deiner Kraft. Aber passierte nichts. Und dann so, wie Gott so das macht, so zufällig kam raus, dass ein Teenager in dem Film war Herr der Ringe. Herr der Ringe ist ein absolut okkulter Film und hat mit Zauberei zu tun und weißer Magie. Und weiße Magie ist genauso tödlich wie schwarze Magie. Und das kam so raus und dann hat er Buße darüber getan, weil der Heilige Geist ihm das gezeigt hat. Und dann auf einmal stellte sich heraus, dass da jemand sogar mit seinen Eltern, die Christen waren, da drin war. Und plötzlich stellte sich heraus, der und der und der und boom, und der Geist Gottes kam und hat eine Umkehr gewirkt. Eine Umkehr gewirkt. Als der Letzte gebetet hat, fiel der Heilige Geist mit voller Kraft auf diese jungen Leute. Wir brauchen heute mehr Unterscheidung als je zuvor. Du kannst nicht allen möglichen Mist in dich hineinsaugen und dann denken, die Kraft Gottes würde auf deinem Leben ruhen oder durch dein Leben fließen. Täusche dich nicht. Der Heilige Geist ist ein Heiliger Geist. Und die Herausforderung für dich und mich heutzutage ist, dass wir heilig sind und schön locker. Amen. Heilig und schön locker. Weißt du, wer diesen Begriff geprägt hat? So ein paar alte Pfingstbrüder. In deren Augen war ich jahrelang immer ein bisschen verdächtig. Ja? Immer ein bisschen verdächtig. Aber dann eines Tages haben sie mich eingeladen, auf einer Pfingst-Pastoren-Konferenz zu sprechen. Und ich habe dort gesprochen und ungefähr 1000 Leiter waren da. Und dann kamen die Älteren, denen ich immer ein bisschen suspekt war, immer ein bisschen verdächtig. Die haben Folgendes nicht auf die Reihe gekriegt, dass man locker leben kann und heilig. Das haben die nicht auf die Reihe gekriegt und die haben mich immer für so einen windigen, lockeren Burschen, der die Dinge nicht so genau nimmt, ne, und haben ihre jungen Leute sogar gewarnt vor mir und vor uns. Und dann kamen sie und nach diesem Dienst kamen sie und sagten, wir möchten Buße tun. Heute haben wir dein Herz entdeckt. Und wir wissen jetzt, was du für einer bist. Und ich dachte, ah, ihr wisst, was ich für einer bin, weiß ich selber nicht. Sagten sie, bei dir sehen wir Heiligkeit und Lockerheit. Ältere Pfingstpastoren. Und darauf kommt es an. Was heißt das im Grunde genommen? Du bist heilig und entspannt. Du bist heilig und lebst in der Geborgenheit aus Gott. Das heißt es. Nicht irgendwie so bewusst, jetzt mach's einen auf cool und Mann, hör auf doch mit sowas. Du brauchst heute mehr Unterscheidung für dein Leben als je zuvor. Die Grenzen verwischen sich heute mehr als je zuvor. Wir gehen in eine immer religiöser werdende Zeit hinein. Du gehst in die größte Herausforderung der letzten Zeit wird die sein, dass die Welt voller Religion ist. Voller Religion. Deswegen hat auch der Antichrist dann den Nährboden für das, was er leben wird. Und man merkt das. Ne? Religion ist überall. Was ist die Auseinandersetzung in den Medien im Moment? Das ist Religion. Nicht nur einfach Terrorismus, das ist Religion. Wer da noch behauptet, das alles hat mit Religion nichts zu tun, der hat überhaupt keine Ahnung, oder? Du brauchst Unterscheidung. Herr der Ringe brauche ich noch nicht mal Unterscheidung für. Das ist offenkundig. Und ein Christ, der das nicht merkt, muss sich wirklich fragen, wessen Geistes Kind er überhaupt ist. Aber Tolkien war doch Christ. Hitler auch. Hast du noch nie einen Christen getroffen, der Menschen verführt hat? Fang mal ein bisschen an nachzudenken und fang mal ein bisschen an zu beten und fang an, ein bisschen mehr dich auf den Heiligen Geist zu öffnen. Das ist die Unterscheidung. Und lest doch mal, was der dämonisierte Gerasener von sich gegeben hat. Lest mal, was dämonisierte Menschen manchmal gesagt haben. Du bist der Heilige Gottes. Stimmt. Ihr seid Knechte des Heiligen Gottes. Die haben nicht, wow, check it out. Dafür brauchst du keine Unterscheidung, ne? Wenn der Gehörnte da mit Spieß und Pferdefuß ankommt. Das sind die Harmlosesten. Ne? Die Harmlosesten sind die, die das alles, das Schwarze, offenkundig nach außen hin tragen. Ja? Also Mann, das sind die Harmlosesten. Da brauchst du am wenigsten Angst vor zu haben. Ne? Dann kommen da so 20 Gruftis in die Gemeinde und alle Christen. Schlimmer sind die, die in den Chefetagen der Banken sind. Die sind schlimmer. Das da unten ist, die allerunterste Etage ist das Fußvolk des Teufels. Da brauchst du keine Angst vor zu haben. Aber diesen dämonisierten Gerasener konnten kein Dämon der Welt mehr halten, um auf Jesus zuzurennen. Und Jesus befreit ihn. Und was passiert dann in dem Moment? 2000 Dämonen verlassen diesen Mann. Kannst du das denken? Erinnert euch an die Frau, von der ich erzählt habe, überall kamen Metallteile aus ihrem Körper. 2000 Dämonen fuhren aus diesem Mann aus und fuhren in die Schweine. Sie hatten vorher um Erlaubnis gebeten. Da war so eine Herde von Schweinen. Sie fuhren in die Schweine und dann 2000 Schweine, wie von der Tarantel gestochen, rannten auf einen Abhang zu und haben Harakiri gemacht, haben sich umgebracht. Jesus hatte zwei Probleme los. Einmal hatte er die Dämonen los und das Schweinefleisch. War für einen Juden sehr wichtig. Ja. Aber Spaß beiseite. Dann kommen die Leute aus der Gegend. Anstatt sich zu freuen, dass dieser Mann sich nicht mehr versucht, selbst umzubringen, sich nicht mehr versucht, selbst zu quälen, keine Bedrohung mehr für seine Umwelt ist, anstatt sich darüber zu freuen, kommt die ganze Habgier raus aus ihnen. Ihr Besitz, ihr neu gekauftes Auto ist gerade wie von Geisterhand einen Berg runtergefahren. Stell dir das vor, hier Sonntagmorgens würde ein Dämonisierter befreit und plötzlich alle Autos wie von Geisterhand bock vor die nächste Wand. Wovon spreche ich, dass Jesus oft ganz anders ist, wie wir uns das alle so vorstellen? Wir sind ja sowas von religiös. Ach. Und wenn wir nicht wirklich vom Geist Gottes wiedergeboren sind und wenn wir nicht wirklich im Heiligen Geist leben, was sind wir religiös verkorkst? Sowas von verkorkst sein. Bock, alle vor die Wand. Tuck, 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 tuck. Was meint ihr, euer Pastor Hajo hier? Der hatte das erste Mal in seinem Leben ein echtes Problem. Hundertprozentig. Also, das wollen wir doch nicht noch einmal haben. Ne? Also wahrscheinlich würde eure Gemeinde nach dem Sonntagmorgen nicht mehr existieren. Nicht mehr existieren. Was passiert denn, wenn die Kraft Gottes in unser Leben kommt, in unsere Gemeinden hineinkommt? Was passiert denn dann, wenn Radikalität auf einmal auf dem Tisch ist, wenn Hingabe auf dem Tisch ist? Was passiert denn dann? Da regen sich die Geister. Da regen sich die Geister. Dieser Jesus, dem du dein Leben gegeben hast, ist anders, als du dir das vorstellst. Anders, als du denkst. Er schaut darauf, ob dein Herz sich ihm ungeteilt zuwendet. Und er mit dir machen kann, was er will. Zu seinen Bedingungen. Im ersten Gottesdienst dieses Jahres, da betete ich nachmittags und sagte, oh Herr, was ich mir für diesen Gottesdienst wünsche, ich möchte in diesem Gottesdienst jemand ganz persönlich zu Jesus führen und nicht durch einen Aufruf so allgemein. So hatten wir diesen Gottesdienst und wir hatten eine fantastische Heilige Geistzeit nachts um 11:30. Das ging langsam zu Ende gegen 12 und so, ich dachte, naja, das läuft jetzt so aus, jetzt gehst du nach Hause. Und da kommt ein Mann auf mich zu, der sehr oft in unserem Gottesdienst ist, der verfolgt mich fast regelmäßig. Warum? Weil seine Frau sich bekehrt hat und alle seine Kinder. Und die mögen mich, die mögen meine Botschaften und so kommen sie und wenn ich in irgendeiner Konferenz bin. Und er, der Vater, der Mann, ist der Chauffeur. Preis dem Herrn, er wenigstens das macht er. Und dann habe ich ihn kennengelernt und dann hat er mir immer erzählt, ja, mich kriegst du nicht. Ich sage, was habe ich davon? Ich will dich auch gar nicht. Aber Gott wird dich kriegen. Und dann sagt er immer, auch der nicht. Und ganz lieber Mann, ja, der Strahlemann, ein Strahlemann, ja, auch ein Unerlöster, es gibt auch unerlöste Strahlemänner, warum auch immer. So, in dem Gottesdienst war er wieder da und ich wollte gerade rausgehen, da kommt er. Ich möchte mit dir sprechen, Walter. Und ich dachte, muss ich mir das jetzt am ersten Tag des ersten Gottesdienstes des Jahres anhören, dass ich ihn nicht kriege und Gott auch nicht und sowas. Und ich wollte eigentlich so ein bisschen vorbei. Sagt er, du, ich möchte mein Leben Jesus geben. Hallo? Ich sage, was, Peter? Ja, sagt er, das war alles ein Käse. Und du merkst, Gott ist an seinem Herz. Und dann sagt er, bitte bete mit mir, aber so, dass ich nicht umfalle. Ach, wie ich das liebe, ne? Wenn einer zum Herrn kommt, gleich schon mit Bedingungen. Ja. Und da habe ich zu ihm gesagt, nee, dann bete ich nicht mit dir. Dann bete ich nicht mit dir. Ich sage, wenn du mit Bedingungen zu Gott kommst, dies oder das oder so, vergessen wir es. Ich bete nicht mit dir. Und dann fing er richtig an zu schwitzen. Boah, dann merktest du diese innere Auseinandersetzung, die du oft siehst bei Leuten, die reif sind. Ne? Aber wo du genau spürst, der Teufel kämpft um ihre Seele. Ne? Wer kennt das? Der Teufel schon mal um meine Seele gekämpft hat. Ne? So eine innere Auseinandersetzung. Und dann sagt er, gut. Und dann bin ich mit ihm zum Kreuz gegangen bei uns im Saal. Und dann haben wir uns da niedergekniet. Und er hat klassisch sein Leben Jesus gegeben. so richtig schön klassisch. Als er keine Bedingungen mehr an den Herrn stellte. Am nächsten Samstag stand er da. Wow, sein Strahlen war auf einmal ein heiliges Strahlen. Und dann stand er da und hat den Herrn Jesus angebetet. Und dann ganz souverän, ohne dass überhaupt irgendjemand was erwähnt oder gebetet hat, kam der Heilige Geist auf ihn und boah, er lag am Boden und wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da war jemand, warum gebrauche ich das Wort? Er war jemand, der sich dem Herrn ohne Bedingung, kompromisslos mit Haut und Haaren ergeben hat. Ich weiß, dieser Mann ist ein geistlicher Leiter für das Volk Gottes. Ist ein geistlicher Leiter für das Volk Gottes. Bedingungslose Ergebenheit an den Herrn. Kein Wenn und Aber. Kein Hintertürchen. Keine Ausreden. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Amen. Amen. Der Herr respektiert ein Nein. Und der Herr segnet ein Ja. Er respektiert dein Nein und er segnet dein Ja. Wenn das doch auch viele Pastoren und Leiter machen würden. Ja? Auch ein Nein zu respektieren. Ein Nein. Und dann ein Ja, volles Rohr zu segnen. Ich habe keine Ahnung damals gewusst, was es bedeutet. Der Herr sofort reagiert. Der Herr reagiert auf diese Herzensreaktion. Das ist ja hochgradig sensibilisiert. Weißt du, wir haben so dieses Wort, wenn sich jemand verliebt, sie hat ein Auge auf ihn geworfen. Hast du schon gemerkt? Kennt ihr diesen Begriff? Ja? Gott hat ein Auge auf dich geworfen. Er ist wirklich an dir interessiert. Er hat sich in dich verliebt. Mehr noch, er liebt dich mit dieser Liebe, die stärker ist als der Tod. Er liebt dich mit dieser Liebe, die jede Macht im Himmel und auf Erden, die nicht von Gott ist, in einem Augenblick wie nichts überwinden kann. Du brauchst keine Angst haben vor dem Tod. Du brauchst keine Angst haben vor irgendetwas, wenn du dich einmal wirklich radikal entschlossen hast, Jesus zu folgen, was es auch kosten möge, bist du immer auf der Gewinnerseite. Der Herr hat mich in einem Augenblick befreit. Ich wusste nicht, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Also habe ich gedacht, machst du das, was alle Leute so machen? Wirst du normal? Denn ich war nicht normal. Ich war ein Aufsteiger. Also wirst du normal. Meine Frau, wir werden jetzt normal. Was hieß das damals für uns? Wir haben unsere Kommune verlassen und sind arbeiten gegangen. Und haben nicht mehr mit so wilden Leuten zusammengelebt. Und wir hatten überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Also irgendwie war das schon, werden wir normal. Irgendwie hat man auch eine Sehnsucht, diesen ganzen Mist, Lebensstil da loszuwerden. Also wurden wir normal. Normal. Und da war ein Feuer in unserem Leben und wir haben die normale Welt mit dem attackiert, was da in uns war. Jeder, aber auch jeder, der mir über den Weg lief, der meiner Frau über den Weg lief, der wusste innerhalb kürzester Zeit, dass er verloren ist. Und er wusste innerhalb kürzester Zeit, dass Jesus aus einem einzigen Grund gekommen ist, ihn zu erretten und seine Sünden zu vergeben. Innerhalb kürzester Zeit. Wir haben nicht lange auf 5 Jahre Freundschaftsevangelisation, um den Arbeitskollegen dann links zu erreichen. Ach du Schande. Ne? Meine Herren. Was macht dann ein 90-Jähriger? Ne? Das Problem war nur, niemand hat sich bekehrt. Und wir haben die Frage gestellt, Herr, wir haben das Beste empfangen, wir haben das Beste zu geben. Warum bekehren sich keine Leute um uns herum? Und ein Prophet kam. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, ich dachte, die sind alle tot. Und dieser Prophet war wirklich ein Prophet. Er sagte, alles aufgeben. Alles verlassen. Ganz für den Herrn da sein. Ich sagte, was? Was heißt das? Was habe ich doch. Und ich sagte, hast du nicht. Du gehst jeden Morgen zur Arbeit. Ich jetzt auf einmal, ne? Ehemaliger Freak, ne? Nie arbeiten gegangen. Ja, aber das, fing an dafür zu kämpfen, fing an, das zu rechtfertigen. Und er sagte, guck mal, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass du wirklich Gott vertraust. Dass du dich nicht mit deiner Versorgungsmentalität auf Menschen verlässt, sondern auf Gott verlässt. Dass du erlebst, dass Gott dein Gehalt zahlt und nicht eine Firma. Und dass du nicht deine Jahre auf irgendeiner Firma mit dem Namen nutzlos und Co. verplemperst, sondern dass du dein Leben mit Haut und Haaren für das Reich Gottes investierst. So ein Zeug hat er mir erzählt. Und ich dachte, das ist der größte Spinner, der mir bis jetzt über den Weg gelaufen ist. Selbst bei Drogenabhängigen habe ich nicht so einen abgedrehten Typ gesehen. Und er sagte, hört sofort auf, kündigt und tut das, was Gott in euer Leben hineinwirken möchte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das war so nachts um 3 Uhr, da sagte sie, okay, wenn du so schlau bist, was hat denn Gott für uns vorgesehen? Da sagte, ja, das ist doch logisch. Gott möchte, dass durch euch kaputte Leute gerettet werden. Gott möchte, dass wirklich Drogenabhängige und zerstörte Menschen, Menschen, für die keine Hoffnung, dämonisierte Leute, all solche Leute, die wird er alle zu euch schicken. Und dann habt ihr keine Zeit mehr für irgendetwas anderes, als euch um diese Leute zu kümmern. Und ich habe dann, meine Frau, die saß da, die entwickelte Glauben, die sagte schon nach der Hälfte der Prophetie und des ganzen Dings, ha, Montag kündige ich, das war Freitag. Und ich dachte, ach du Schande, wa? Da kann ich die Brötchen alleine verdienen. Und ich hatte diese ganze Ängste auf einmal, wer sorgt für mich, wenn ich nicht selbst in der Zukunft? Und er sagte, Gott möchte, dass du deinen Kühlschrank zur Verfügung stellst, dass du deine Wohnung zur Verfügung stellst, jeden Quadratmeter deiner Wohnung, dass du dein Herz, lass den Hungrigen dein Herz finden. Nicht deine Religiosität. Und dann habe ich gesagt, ja, und er wird mich versorgen. Und dann las er mir Matthäus 6 vor. Studiere Matthäus 6. Der Abschlussvers von Matthäus 6, 32. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Kannst du mal zuerst sagen? Zuerst, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann heißt es im Urtext, und er wird dir alles hinterher schmeißen, was du für dein Leben brauchst. So heißt das da. Wortwörtlich, so heißt das da. Und meine Frau fing schon an zu glühen. Und ich war dem Abfall näher wie irgendetwas anderem. Natürlich sind wir infiltriert von diesen Ängsten. Ne? Als ich Freak war damals, da habe ich gesagt, Rente gibt eine Einheitsrente, wenn überhaupt noch irgendwann mal, wenn ich in das Age komme. Ich war Prophet. Ich wusste es noch nicht. Ja? Ach, jetzt fahren wir nach Dänemark. Jetzt trampen wir nach Dänemark. Hast du gehört? Nö. Irgendwie wird schon gehen. So habe ich jahrelang gelebt. Jahrelang. Irgendwie wird schon gehen. Und irgendwie ging das. Ich werde es nie vergessen, wie ich das erste Mal in Amsterdam antanzte. Auf dem Bahnhof kam ich dann mit dem Zug. Mein letztes Geld für eine Zugfahrkarte nach Amsterdam. Der ganze Bahnhof wimmelte von diesen, weiß nicht mehr, Gammlern, Hippies, wie nannten sie in Holland, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ist egal. Ich kam da an. Das wimmelte davon. Die sahen meinen Freund und mich. Hey, wollt ihr bei uns wohnen? Die sahen uns im Schlaf. Wollt ihr bei uns? Wo wohnt ihr denn? Oh, da ist eine ganze Straße. Alles abbruchreife Häuser. Da wohnen wir drin. Habe ich eine Wohnung gehabt? Gab es kein fließendes Wasser, es gab keinen Strom. So, wir schliefen die erste Nacht drin. Am nächsten Morgen, irgendwann morgens, klopft es. Da brachten die uns Brötchen und Milch. Wir kannten die überhaupt nicht. Hey, haben wir für euch mitgebracht? Ich dachte, ihr kauft für uns Frühstück? Nö. Ich sag, wo habt ihr das denn her? Ach, jeden Morgen, da stehen die Mehlflaschen vor den Türen. Weg, ja, wohl zu Brötchen. Easy. Verstehst du? Als blutiger Heide habe ich nicht einmal die Frage gestellt, wer wird das bezahlen? habe ich sorglos gelebt? Das meine ich. Weil die Bibel sagt, dass Sorgen Sünden sind. Und dass Sorgen den Heiligen Geist blockieren und dämpfen. Und da befand ich mich dann auf einmal in einem Zustand, wo ich fragte, ja, lieber Prophet, wer wird die Miete bezahlen? Sagt er, weiß ich nicht. Wer wird uns zu essen bringen? Wo soll uns zu essen? Das weiß ich doch nicht. Wer wird für Benzin und Versicherung meines Autos sorgen? Meine alte Schrottkarre da, R4. Ne? Wer soll das, die große Frage, ne? Mal Hand aufs Herz. Warum folgen wir nicht so radikal Jesus? Weil wir verschuldet sind oder weil wir an Materialismus und an falsches Sicherheitsdenken in unserer Gesellschaft gebunden sind? Ganz schlicht und einfach deswegen. Und meine Frau, die glühte. Und ich saß da und habe da geknackt 3 Tage und 3 Nächte und denke, boah, wenn ich hier dem Reden Gottes nicht gehorsam bin, hat sich Gott schon von mir verabschiedet. Das wusste ich schon. Ich spürte, da ist ein Reden Gottes. Ich spürte das. Ich habe es nicht geschafft. Meine Frau ist am nächsten Tag zu ihrer Chefin gegangen, hat gesagt, ich kündige. Und sie fragte, wollen Sie mehr Geld? Nein. Haben Sie einen anderen Arbeitgeber gefunden? Ja. Wer ist das? Jesus. Schon war sie mittendrin. Sie kam nach Hause, sie glühte. Ne? Und dann hat sie für das nächste halbe Jahr jeden Tag neue Wunder mit Gott erlebt. Und ich habe mich auch gewundert. Ja? Ich habe mich auch gewundert. Und ich muss es zugeben, ich bin fast abgefahren. Ich habe gedacht, es muss einen anderen Weg geben. Ich fing an, nach anderen Wegen zu suchen. Ich fing an, andere Wege mit Gott zu suchen. Aber wenn Gott einmal redet in der Richtung, dann wird er dir nicht noch ein paar andere Wege offen lassen. Und stellt dich nicht in eine Position, ach, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, viele Wege führen nach Rom. Nach Rom schon, aber nicht im Reich Gottes. Und ich bin ziemlich kaputt gegangen in der Zeit. Wirklich, ziemlich kaputt gegangen. Und da habe ich dann meinen zweiten Bankrott erlebt. Ich hatte mich aus einer Not zu Jesus bekehrt. Und ich merkte sehr schnell, das ist nicht das Ding. Mich aus einer Not zu Jesus zu bekehren, ihn als Arzt und Helfer und Segner zu empfangen, es geht wirklich darum, unter seiner Herrschaft zu leben. Es geht wirklich darum, es geht wirklich um alles oder nichts. Es geht um alles oder nichts. Und dann habe ich das zweite Mal beim Bankrott erlebt. Erinnert euch an den Anfang des Morgens. Der Geist Gottes will dich killen. Der will dich töten. Hat er Gefallen daran, dass du Staub und Asche wirst? Nein. Wir wissen, dass das geistliche Sterben, das Sterben, das die Bibel meint, dass das mit einer Verheißung zu tun hat. Wenn das Weizenkorn nicht stirbt, dann bleibt es allein. Dann bleibst du alleine. Und Einsamkeit ist eines der schlimmsten Dinge, die es überhaupt auf der ganzen Erde nur gibt. Du bleibst allein. Du kannst mitten unter 1000 Leuten sitzen. Du bleibst allein. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Und weißt du, wenn ein Weizenkorn in die Erde geht, mit jeder Saat, das ist nicht einfach nur so ein Ha, bei so einem Aufruf und dann spielt jemand mit der Orgel so eine charismatische Hymne und dann, wow, kommst du mit einer Gänsehaut nach vorne und, oh, ich sterbe, Herr. Ja? Wenn ein Weizenkorn stirbt, es platzt auseinander, es zerbricht. Es bleibt nichts mehr übrig von der alten Form. Und dann verfault es. Es bleibt nichts mehr übrig von dem alten Wesen des Weizenkorns. Aber auch gar nichts mehr. Christsein bedeutet nicht, dass wir unsere Macken ausbessern. Mit ein bisschen religiösen Spachtel hier, ein Gebet hier und noch ein Segen da, ein bisschen Seelsorge da. Es geht nicht um religiösen Spachtel in unserem Leben. Es geht darüber, dass wir das erlauben. Viel zu viele Christen halten sich zu lange auf mit mit, dass sie Jesus begegnet sind aus einer Not heraus und dann weiterkommen die nicht, weil immer wieder neue Nöte auftauchen. Und zu mehr kommt es nicht, als in den Gottesdienst zu gehen und dann, wenn zum Gebet aufgerufen wird, da laufen die immer nach vorne, die gehen schon so. Ne? Ich brauche meinen Sonntagmorgen Gottesdienst, damit ich mindestens bis Mittwoch überlebe. Ich brauche eine Heimat in dieser ach so schnöden Welt. Ja, eine Gemeinde ist keine Heimat. Wir haben keine Heimat hier auf dieser Erde. Es ist nicht biblisch. Eine Gemeinde ist nicht dazu da, dass du dich wohlfühlst. Amen. Dazu ist eine Gemeinde bestimmt nicht da. Eine Gemeinde ist ein Trainingszentrum. Eine Gemeinde ist eine Kaserne. Eine Gemeinde ist ein Ausbildungszentrum. In einer Gemeinde wirst du ruckzuck geheilt. Und nicht zu einem Seelsorgefall degradiert und nicht zu einem Seelsorgefall erzogen. Es gibt so viele Seelsorger, es gibt so viele Leiter und so viele Pastoren, denen gefällt es, wenn die unmündigen Schäflein immer wieder und immer wieder kommen und ja, ach, so angewiesen sind auf diese Person, auf diesen Guru. Ein guter Seelsorger wird dafür sorgen, ein guter Gemeindeleiter, ein guter Pastor wird dafür sorgen, dass du so schnell wie möglich in deine geistliche Umlaufbahn kommst. Und du wirst nicht seelisch gebunden an Menschen, sondern du wirst mit deinem ganzen Leben verbunden und gebunden und gegründet in Jesus selbst. Darum geht's. Hey, darum geht's. Und warum wir auf dieser Erde leben, den Vater im Himmel zu verherrlichen. Dann habe ich mich bekehrt zu Jesus, dem Herrn. Da habe ich ein Herrschaftsverständnis übernommen von der Bibel. Und ihr Lieben, war das das letzte Mal, als ich gestorben bin? Nee. Seitdem kann ich ein frohes Lied vom Sterben singen. Ja. Ein frohes Lied. Fällt es mir heute leichter als damals? Nein. Absolut nein. Ich bin ein leidenscheuer Typ. Ich mag keine Leiden. Ich mag keine Verfolgung. Ich mag keinen Druck. Ich mag es nicht, wenn der Herr es mir eng, meinen Rahmen eng und heiß. Ich mag keinen Feuerofen. Ich mag nicht durch den Feuerofen zu gehen. Ich mag nicht durch das Wasser zu gehen. Ich weiß, ne, dass die Fluten mich nicht ersäufen. Ich weiß, dass das Feuer mich nicht verbrennt. Aber ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Wenn ich irgendwie nur kann, links und rechts weg, wie dieses Weizenkorn, ne? Schön blank geputzt, so richtig religiös, so in so unseren Äußerlichkeiten, Gottesdienst-Äußerlichkeiten, dann kommt der Daumen Gottes und drückt dich so rein und plutsch an der Seite wieder raus. Ne? Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Weißt du, was der Friedhof für ein Weizenkorn ist? Der beste Boden. Der Sonntagmorgen-Gottesdienst. Meine Herren, der Sonntag ist nicht der Lieblingstag Gottes. Ist es nicht. Der Lieblingstag Gottes ist der Montag. Heute. Heute, wenn du meine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Das Heute. Weißt du, was Gott mir immer wieder sagt, wenn ich mal in so Phasen hineinkomme, wo ich anfange für die Zukunft zu denken, mehr für die Zukunft zu denken, wie mir gut tut und wie anderen gut tut. Weißt du, was Gott mir dann, weißt du, was Gott mir dann immer wieder sagt? Walter, was habe ich dir gesagt vor Jahren? Wie sind wir bisher gegangen? Immer nur einen Tag. Immer nur einen Tag. Heute. Die Menschen, die du heute triffst, sind die wichtigsten Menschen für dich. Heute, das, was wir heute zusammen tun, ist das Allerwichtigste im ganzen Leben. Geschichte ist Geschichte. Geschichte kann hilfreich sein, um die Zukunft zu gestalten und ist auch oft hilfreich. Aber Geschichte ist Geschichte. Gestern ist Geschichte. Heute, der Moment, jetzt, ganz zu leben in diesem Moment, dein Herz weit zu öffnen für das Wort Gottes. Das ist es, worauf es ankommt. Das mit deinem Herzen zu bejahen. Wack. Bin ich öfters gestorben? Ja. Bis heute. Und je mehr du mit dem Heiligen Geist gehst, desto mehr sagst du, ich liebe den Tod. Ja. Denn wer mit dem Heiligen Geist gehst, der wird immer, immer, immer Opposition heraufbeschwören. In dem Moment, als Jesus auf diese Erde kam, gab es Mord und Totschlag. In dem Moment wurden gleich ein paar tausend Babys umgebracht. In dem Moment, wo ein Mensch mit dem Heiligen Geist geht, liegt die ganze Kraft Gottes auf ihm, der ganze Segen Gottes auf ihm. Aber in demselben Moment wird er die Opposition der Finsternis provozieren. Wenn du hier heute Morgen provoziert bist in deinem Leben, dann kannst du ganz sicher sein, es ist der Geist Gottes. Ich habe kein Interesse, dich zu provozieren. Ich habe Besseres zu tun. Ich muss meine Zeit nicht vergeuden. Ja, ich muss dich für nichts gewinnen, nicht für irgendein Ding. Aber ich weiß, dass Gott dein Herz gewinnen möchte. Dass Gott dein Leben gewinnen möchte. Warum? Um uns zu quälen? Weil er so viel Spaß ist, weil er ein Sadist ist oben im Himmel. Und endlich hat er sich bekehrt, da habe ich nur darauf gewartet. Jetzt kann ich ihn so richtig in den Mangel nehmen. Ne? Manche empfinden das so. Nein, um das Leben aus dir hervorzuholen, das er in dich hineingelegt hat. Das Leben. Und für mich ist es kein Spruch, dass Gott dich auf diesen Planeten gesetzt hat, um Geschichte zu schreiben. Amen. Für mich ist es kein Spruch. Ne, mit vielen Begriffen gehen wir heute sehr, sehr, sehr oberflächlich um Erweckung. Ja? Erweckung bedeutet Tod. Weißt du, ich habe das auch mit Markus Film besprochen, komm langsam zum Schluss hier, dann beten wir. Wir hatten da so eine junge Frau, ein Teenager eigentlich, und von Kindheit an spürte sie den Ruf Gottes auf ihrem Leben. Und sie tat gewisse Schritte, je nachdem, wie alt sie war, dann diversen Herausforderungen. Als sie 17 war, ging sie für einen sechswöchigen Einsatz nach Indien. Ihr Vater war Ältester in einer Gemeinde und ihre Mutter war gläubig, also ein richtig gutes christliches Umfeld. Wiedergeborene Menschen. Und dann kam sie aus Indien wieder zurück und auch sie glühte. Und sie sagte, Papa, Mama, Indien ist mein Land. Und ich werde die Schule abschließen und ich gehe nach Indien. 17. Weißt du, was die Reaktion der Eltern war? Sie haben für ihre Tochter gebetet, dass sie behütet und bewahrt bleibt und dass sie Christ wird und dass sie anständig wird und dass sie einen guten Beruf erlernt und. Und dass sie zur Gemeinde kommt, etc., etc. Und dass sie in diese Freizeit mitmacht und gehen. Und sie haben gebetet für sie. Und sie haben ihr Kind Gott geweiht. Und weißt du, was ihre Antwort war? Mädel, willst du dir das nicht nochmal gut überlegen? Schau mal, willst du die besten Jahre deines Lebens auf dem Missionsfeld vergeuden? Sie ist nie dahin gegangen. Dieser Wasserfall war so stark, dass er das Feuer ausgelöscht hat. Wir arbeiten jetzt über fast Jahrzehnte, könnte man sagen, über viele Jahre mit jungen Menschen. Und ich habe gesehen, wie diese jungen Menschen in einer Unschuld ihr Leben Jesus gegeben haben. In einer Unschuld sich ihm geweiht haben. In einer Unschuld entschlossen waren, radikal nach vorne zu gehen. Obwohl die Eltern mittlerweile vielleicht mal irgendwann eine glühende Erfahrung mit Gott hatten. Und jetzt sind sie so gut bürgerlich und trotten so gut bürgerlich dahin und kriegen die Krise bei radikalen Botschaften, weil es sie zutiefst erschüttert und sie eigentlich 10 Jahre wieder zurück mussten, um da anzuschließen, wo sie Gott verlassen haben. Und wisst ihr, was das Problem war? Junge Leute, sich geöffnet für den Heiligen Geist. Wow, ja, ja. Je jünger man ist, desto einfacher ist es für Gott noch, das Herz zu gewinnen. Wirklich. Es ist auch nicht erstaunlich, dass, die meisten Menschen auf der Erde bekehren sich alle im Durchschnittsalter von 15 Jahren. Der jüngste Heilungsevangelist im Augenblick in China ist 3 Jahre alt. Ganze 3 Jahre. Also, von einer anderen Bewegung mit 1 Million Mitgliedern im Untergrund. Der Evangelist da ist 12. Wisst ihr, was passiert ist? als die jungen Leute nach Hause kamen. Bei vielen ist genau das passiert, was im Leben dieser 17-jährigen jungen Frau passiert ist. Willst du es dir nicht nochmal überlegen? Willst du nicht erst einen ordentlichen Beruf erlernen? Soll ich dir sagen, was der ordentlichste Beruf ist? Der ordentlichste Beruf ist doch der, dass du mit Haut und Haaren alles, aber auch alles, deine ganze Hoffnung, dein ganzes Vertrauen, dein Glauben, alles auf Jesus setzt. Dass er mit dir machen kann, was er will. Warum beugen wir uns immer diesem gesellschaftlichen Druck? Ich rufe nicht zur Rebellion gegen die Eltern auf. Bitte versteht mich hier richtig. Ich rufe nicht zur Rebellion gegen Autorität auf. Aber Eltern und Autorität haben eine enorme Macht, auch Pastor. Die Kategorie ist so, junge Leute kommen zurück. Die gesalbteste Feuerwehr im Reich Gottes sind Pastoren. Lass mich das hier sagen, das ist mir eine große Not. Oder Leiter, ja? Leute, die Verantwortung haben, leitende Verantwortung. Das sind die gesalbtesten Feuerwehrleute und dann kommt das zu Hause. Und wir beugen uns einem gesellschaftlichen Druck. Und wer sich diesem gesellschaftlichen Druck nicht beugt, das ist ein bisschen radikal. He? Die Lüdenscheid sind ein bisschen fanatisch. Sie sind Exoten. Jesus war der größte Exot, der je auf diesem Planet herumgegangen ist. Der größte. Er war die allergrößte Ausnahme, die auf diesem Planet herumgegangen ist. Die allergrößte. Er hat sich in jedem Lebensbereich deutlich unterschieden von dem, was das Volk Gottes so geglaubt hat und gemacht hat. Deutlich. Absolut deutlich. Ihr Lieben, ich respektiere, ich glaube, dass geistliche Leiterschaft richtig ist. Versteht mich nicht falsch hier. Ja, und die Familie ist eine Institution, die nicht von Menschen gegründet wurde, die von Gott installiert wurde. Und die Herausforderung für uns als Christen ist in dem Spannungsfeld, der Ruf Gottes auf unserem Leben und mit diesem unfertigen Spannungsfeld von Autorität in der Haltung Jesu damit umzugehen. Ich schicke dich nicht irgendwo hin und jetzt lässt du alles liegen und stehen, ohne mit jemandem drüber zu sprechen. Wir haben Folgendes erlebt, um da noch was deutlich zu machen. Auch ein junges Mädchen aus dem Siegerland kam immer zu unseren Gottesdiensten, die Eltern nicht gläubig. Und sie fing Feuer für Jesus und die Eltern haben gesagt, hey, wir möchten nicht mehr, dass du da hingehst. Das wird uns jetzt too much. Hast du kein Interesse, in die Disco zu gehen? Hast du kein Interesse, das zu machen, was alle anderen auch machen? Und sie sagte, nein, ich liebe Jesus. Jesus lieben. Kannst du dich nicht verlieben in einen Mann? Und dann haben sie ihr das Leben schwer gemacht. Und dann haben sie gesagt, wir verbieten dir, weiterhin zu gehen. Sie kam mit dem Ding. Warte, was soll ich tun? Ich sage, warum haben sie dir das verboten? Ah, sie sagen, ich mache gar nichts mehr zu Hause und ich bin nur noch hier. Und ich sage, pass auf, ich schlage dir vor, deinen Eltern gehorsam zu sein. Die fiel aus allen Wolken. Und dann natürlich auch so ein frommen gleich, ne? Aber man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ne? Ich sage, ja, das ist in einem anderen Zusammenhang zu verstehen. Ich würde dir vorschlagen, bleib zu Hause, komm nicht mehr hierhin. Er sagt, ich brauche das. Ich sage, ich weiß. Aber Gott ist bei dir zu Hause, in deinem heidnischen Umfeld, genau derselbe Gott wie hier. Glaubst du das?
Ja.
Sag, gut. Willst du da mit Gott rechnen, genauso wie hier in einem Gottesdienst? Ja. Was soll ich tun?
Sag, bete.
So, nächste Samstag kam, die Mutter sagte, heute gehst du nicht. Und da war immer der Konflikt und sie ist immer. Und sie sagte, ja, ich bleib hier. Und die Mutter, was? Haben wir heute keine Auseinandersetzung? Sie sagte, nein. Ich weiß, dass wir heute Abend Besuch haben. Und ich möchte dir gerne helfen. Ich möchte dir gerne helfen. In der Küche und dem Besuch irgendwie, dass er sich wuffelt. Die Mama fiel aus allen Wolken. Hat sie sofort gesagt, dann geh nächsten Samstag wieder. Nein, hat sie nicht gesagt. Sagt sie, ich bin ja so froh, Mädchen, dass du jetzt vernünftig wirst. Ist ihr das leicht gefallen? Nein. Sie ist gestorben. Sie ist gestorben. Samstag für Samstag wusste sie, wir feiern ein Fest nach dem anderen. Tagesseminare, sie wusste das. Sie ist gestorben, sie ist gestorben. Irgendwann sagt die Mama, sag mal, zieht dich da gar nichts mehr hin? Und sie, Mama, wenn du wüsstest, mein Feuer ist noch stärker geworden. Wenn du wüsstest, wie gerne ich da wieder hingehen würde. Und dann sagt sie, aber warum, du bleibst die ganzen Wochen schon hier. Die haben mir da in Lüdenscheid gesagt, ich soll euch dienen. Das haben die da gesagt? Ja, sagt sie. Da sagt die Mama, die immer noch ungläubige Mama, das ist ja super. Das ist ja super. Willst du heute Abend dahin? Und das, ja, geh. Geh. In Gottes Namen. Sagt sie, in Gottes Namen. Wortwörtlich, ich hab's mir. In Gottes Namen, geh. Versteht ihr, was da passiert ist? Die ganze Familie ist geknackt worden. Ich rufe nicht auf zum Widerstand gegen Autorität. Ich rufe nicht auf, sich dem gesellschaftlichen Druck zu beugen. Ich rufe auf, den Weg mit Gott durch diese Klippen zu finden. Denn nur wenn du den Weg mit Gott durch diese Klippen findest, wirst du Autorität bekommen. Wird die Salbung Gottes auf dein Leben kommen. Wenn du Ja sagst, immer wieder, das können andere Dinge sein, wenn du Ja sagst zu dem Sterben, ja, was hat das Mädchen gemacht? Es hat gebetet, es hat versagt, es hat Buße getan, es hat aber mit Gott gerechnet in der Situation und Gott hat gehandelt. An wen erinnert dich das? An Daniel. Studiere das Leben von Daniel, dann wirst du genau das Verhaltenskonzept wiederfinden von diesem jungen Mädchen. Manchmal ist sowas aus der Bibel meilenweit weg von uns, da hast du was ganz Aktuelles. Bist du bereit, in dieser Radikalität Jesus nachzufolgen? Bei uns in der Schule denke ich immer, da kommen Leute, die total bereit sind zu sterben. Und dann kommen die und die meisten von ihnen fallen wie aus dem Schlaraffenland auf die Erde und denken, was ist denn das hier? Bin ich denn in einem Beerdigungsinstitut gelandet? Und wir sagen, ja. Natürlich bist du in einem Beerdigungsinstitut gelandet, aber ein Beerdigungsinstitut mit Auferstehungskraft. Ein Beerdigungsinstitut mit Auferstehungskraft. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt und der Herr entscheidet, wann es tot ist, nicht wir. Wenn es aber stirbt, dann ersteht es in neuer Kraft auf, in der Auferstehungskraft Gottes und bringt viel Frucht. Und die größte Freude im Leben eines Christen ist voll im Plan A Gottes zu laufen, ist voll im Plan Gottes zu laufen. Die glücklichsten Menschen, die ich auf dieser Erde gesehen habe, sind genau diese Leute. Es sind nicht Leute, die Macht haben, es sind nicht Leute, die Geld haben, die einen tollen Beruf haben, eine tolle Firma. Es sind genau diese Leute. Das sind die glücklichsten Menschen, die ich auf der ganzen Erde gefunden habe, egal wo sie Christen sind. Im Jemen, in China oder in Amerika oder Deutschland oder Australien, Neuseeland, wo auch immer in Afrika. Das sind die glücklichsten Menschen, die in der Auferstehungskraft leben und die immer wieder auch sich neu hingeben an Jesus und sagen, Herr, ja, okay, wenn das jetzt dran ist, ich bin bereit, neu mein Leben in den Tod zu geben. Und zu deiner Zeit bin ich bereit, neu meine Auferstehung zu feiern. Halleluja. Ist das Good News? Das ist passiert, als die Frau mit der Alabasterflasche kam. Das ist passiert. Sie zerbrach. Und in dem Augenblick, wo das Ding zerbrach, in dem Augenblick wurde das ganze Haus erfüllt mit einem Wohlgeruch. Die Menschen haben unterschiedlich auf diese Situation reagiert. Gehen wir weg von den Reaktionen. Einfach, sie zerbrach etwas vor Jesus. Das ist ein Bild für unser Leben. Und der Herr sagt zu dir, Scherben bringen Glück. Scherben bringen Glück. Und bitte bau deinen Bruch nicht selbst zusammen. Bitte lass es da liegen. Und lass Gott den Bruch zusammenbauen. Dass er das richtige Gefäß dann daraus macht. Bist du bereit, mit deinem Leben auf sowas zu reagieren, zu antworten? Tu das, was auf deinem Herzen ist. Wenn das auf deinem Herzen ist, bitte steh auf, wo du bist.